Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Polen hat einen neuen Präsidentschaftskandidaten, der allerdings nicht gewinnen will. Und die Kirche will rechtlich gegen die Einschränkung des Religionsunterrichts in Polen vorgehen. Mehr dazu heute im Infoteil. Und die Autobiografie von Altkanzlerin Angela Merkel ist seit einigen Wochen auch auf Polnisch erhältlich. Aber kann man tatsächlich auch etwas Neues über das Verhältnis von Merkel zu Polen aus dem Buch lernen oder zu kontroversen Themen wie Nord Stream 2? Über seine Eindrücke nach der Lektüre sprechen wir mit dem Publizisten der Gazeta Wyborcza, Bartosz Wieliński. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polens Premier warnt vor möglichen Deportationen von Polen aus den USA und neuer Präsidentschaftskandidat Krzysztof Stanowski tritt an. Einen Tag nach der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident hat Polens Premierminister Donald Tusk vor möglichen Konsequenzen für polnische Staatsbürger in den Vereinigten Staaten gewarnt. In seiner Antrittsrede hatte Trump erneut strenge Maßnahmen gegen illegale Migration angekündigt, darunter Massenabschiebungen. Ich habe den Außenminister bereits angewiesen, die polnischen Konsulate und diplomatischen Vertretungen in den USA auf mögliche Konsequenzen dieser Entscheidungen vorzubereiten, sagte Tusk. Am Dienstag in Warschau Außenminister Radosław Sikorski kündigte an, zusätzliche konsularische Sprechstunden einzurichten, um betroffene Landsleute zu unterstützen. Wir laden alle ein, deren Pässe abgelaufen sind, neue Dokumente zu beantragen, erklärte Sikorski. Polens Premierminister Donald Tusk ist heute zu Gast in Straßburg und Oslo. Der erste Halt ist Straßburg, wo er im Europäischen Parlament die Prioritäten Polens unter dem Leitmotiv Sicherheit Europa vorstellt. Am Vormittag hat Tusk zunächst Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, getroffen. Anschließend stand eine Debatte auf der Agenda, bei der Tusk und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Perspektiven zur polnischen Präsidentschaft präsentieren. Direkt im Anschluss reist Tusk nach Oslo, um sich mit seinem norwegischen Amtskollegen Jonas Gahr Støre auszutauschen. Die Gespräche konzentrieren sich auf die Sicherheitspolitik, die transatlantischen Beziehungen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der norwegischen Fonds und des europäischen Wirtschaftsraums. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Energie- und Klimapolitik. Laut Angaben der polnischen Regierung soll die Reise ein Startschuss für ein strategisches bilaterales Partnerabkommen sein. Der bekannte Journalist und Gründer des YouTube-Kanals Kanał Zero, Krzysztof Stanowski, hat am Dienstag offiziell seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten angekündigt. In einem Video auf seinem Kanal erklärte Stanowski, dass er nicht die Absicht habe, Präsident zu werden, sondern die Abläufe eines Wahlkampfs von innen zu beleuchten. Ziel seiner Kandidatur sei es, an Fernsehdebatten teilzunehmen und sicherzustellen, dass sein Wahlkomitee Zugang zu offizieller Wahlwerbung im Fernsehen erhalte. Dazu muss Stanowski doch zunächst 100.000 Unterschriften sammeln. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl ist für den 18. Mai 2025 angesetzt. Sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, wird dieser am 1. Juni stattfinden. Und der Polnische Rundfunk beteiligt sich auch in diesem Jahr am Finale des Großen Orchesters der Weihnachtlichen Hilfe WOŚP. Unter dem Motto Gramy na zdrowie, wir spielen für die Gesundheit, fließen die Erlöse des 33. Finales in die Unterstützung der Kinderonkologie und Hämatologie. Die Höhepunkte der Auktionen des Rundfunks umfassen ein Treffen mit Sänger Andrzej Piaseczny inklusive eines Interviews in der Sendung Muzyczna Jedynka und einen DJ-Workshop mit Moderator DJ Bert, der die Kunst des Mixens und die Geschichte des DJings erklärt. Die Auktionen enden am 7. Februar. Gewinner werden von der WOŚP-Stiftung kontaktiert. Das 33. Finale findet an diesem Sonntag statt. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Die katholische Kirche will juristisch gegen die Einschränkung von Religionsunterricht in den Schulen vorgehen. Korrigiert Trump die Entscheidung seines Vorgängers in Bezug auf KI-Technologien für Polen? Und Tennisstar Świątek in Topform. Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kokler.
Die katholische Kirche beabsichtigt, rechtliche Schritte einzuleiten, um den Religionsunterricht in den Schulen zu verteidigen. Entscheidungen in dieser Angelegenheit würden mit Juristen und Experten besprochen, sagte Bischof Wojciech Ochal, Vorsitzender der Kommission für das katholische Bildungswesen. Nach den neuen Regeln wird ab dem kommenden Schuljahr Religion oder Ethik im Umfang von einer Stunde pro Woche unterrichtet. Unmittelbar vor oder unmittelbar nach dem Pflichtunterricht der Schüler, informiert die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Das Präsidium der polnischen Bischofskonferenz hat gegen die Änderungen protestiert. Das Gremium hat sich entschieden gegen die Verletzung des Grundsatzes ausgesprochen, laut dem die staatlichen Behörden auf der Grundlage und innerhalb der Grenzen des Gesetzes handeln. Geht es nach Bischof Ochal, erwarten die Geistlichen vom Bildungsministerium, dass es die gesetzliche Ordnung einhält, das heißt, dass alle Änderungen in der Organisation des Religionsunterrichts in der Schule im Einvernehmen mit den Kirchen und religiösen Vereinigungen vorgenommen werden. Die Rechte von Eltern, Schülern und Religionslehrern, von denen viele ihren Arbeitsplatz verlieren würden, müssen berücksichtigt werden, betonte Ochal. Er sagte auch, dass nach Ansicht der katholischen Kirche in Polen die neuen Bestimmungen ungerecht sind. Insbesondere die Bestimmung, den Religionsunterricht vor oder nach den Pflichtfächern zu erteilen. Er verstehe, dass das Bildungsministerium nicht möchte, dass Schüler, die sich gegen Religion entscheiden, auf diejenigen warten müssen, die Religion lernen wollten. Aber das Ministerium übersieht, Ochal zufolge, völlig den Schaden für diejenigen, die Religionsunterricht erhalten wollen. Wenn der Unterricht am frühen Morgen oder am späten Abend stattfindet, sei das eine große Belastung für sie, so Bischof Ochal. Die Kirche habe dem Ministerium vorgeschlagen, dass diejenigen, die den Religionsunterricht aufgeben, gleichzeitig Ethikunterricht erhalten sollten. Dann gäbe es kein Problem, niemand würde auf jemanden warten haben müssen, heißt es in dem Blatt. Der stellvertretende Ministerpräsident und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hofft, dass Donald Trump eine für Polen ungünstige Entscheidung über die Verfügbarkeit von Spitzenchips rückgängig machen wird. US-Präsident Joe Biden hatte beschlossen, die Ausfuhr der neuesten NVIDIA-Chips zu beschränken, um zu verhindern, dass die Spitzentechnologie in die Hände von Ländern wie China oder Russland fällt, erinnert die Wochenzeitschrift Dorzecze. Polen wurde in die Gruppe der Länder mit beschränktem Zugang zu den Chips aufgenommen, was in Polen Empörung auslöste. Władysław Kosiniak-Kamysz hofft, dass der neue US-Präsident diese für Polen ungünstige Entscheidung rückgängig machen wird. Bei der neuen Öffnung der Beziehungen sei es auch wichtig, die Fehler zu korrigieren, die die vorherige US-Regierung in den letzten Tagen gemacht habe, wie zum Beispiel die Frage des Zugangs zu Mikrochips. Er denke, das sei ein Fehler der Regierung von Präsident Biden, sagt Kosiniak-Kamysz. Er glaube an eine gute Zusammenarbeit zwischen Polen und den USA, obwohl sich viele Politiker der Bürgerkoalition nicht sehr positiv über Donald Trump geäußert haben, zitiert Dorzecze Vizepremier Kosiniak-Kamysz. Iga Świątek ist bei den Australian Open souverän ins Halbfinale eingezogen, berichtet die Zeitung Super Express in ihrem Sportteil. In dem Viertelfinale gegen Emma Navarro habe sie nur 3 Spiele verloren und nach 90 Minuten einen weiteren Sieg gefeiert. Die Polin sei mit unglaublicher Leichtigkeit in die Top 4 der Australian Open eingezogen und hatte damit bereits Geschichte für das gesamte Turnier geschrieben. Emma Navarro, lesen wir, sei eine weitere Gegnerin, die die Stärke von Iga Świątek bei den Australian Open am eigenen Leib zu spüren bekommen habe. Die Polin habe sie im Viertelfinale mit 6:1 und 6:2 geschlagen und sei nach 1,5 Stunden ins Halbfinale eingezogen. Nun stehe der besten polnischen Tennisspielerin ein harter Kampf mit der extrem stark spielenden Madison Keys bevor. Auf ihrem Weg ins Halbfinale habe die Amerikanerin unter anderem Danielle Collins, Jelena Rybakina und im Viertelfinale Elina Svitolina besiegt. Vor den Australian Open habe sie das WTA 500 Turnier in Adelaide gewonnen und damit eindeutig Rückenwind bekommen. Es sei ihr 3. Halbfinale in Melbourne seit 2015. Und sie werde bereits morgen nach dem Match Sabalenka-Badosa gegen Świątek spielen, informiert Super Express. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Von dem autobiografischen Buch der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte man sich viel erhofft, etwa einen tiefen Einblick in das politische Geschäft oder in die Hintergründe, die sie zu folgenschweren Entscheidungen in der Weltpolitik bewogen haben. Die Erwartungen blieben jedoch oft unerfüllt. Über das Buch Freiheit und Merkels Beziehungen zu Polen sprechen Jakub Kukla und der Journalist der Gazeta Wyborcza Bartosz Wieliński.
Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza, guten Tag.
Guten Tag, dzień dobry.
Wir sprechen heute über das Buch von Angela Merkel, ihre Memoire. Das Buch ist vor einigen Wochen auch in polnischer Fassung erschienen. Haben Sie irgendetwas über die ehemalige Kanzlerin erfahren, das Sie vorher nicht wussten?
Naja, das sind ja einzige Sachen aus ihrer DDR-Vergangenheit, wurden ja so entweder geordnet oder ja, waren ganz neu. Also ich wurde konfrontiert mit einer Feststellung einer der polnischen Physiker, der behauptete, dass im Tag von Mauerfall Angela Merkel in Polen gewesen sei. Ja, und wir kannten, dass es aus anderen Quellen, dass sie nach Westberlin gegangen ist, über Bochumer Straße, über diesen Übergang. Und das wollte ich jahrelang klären. Und tatsächlich, kurz nach der Fall der Mauer, ist Angela Merkel nach Polen gereist, nach Toruń, um dort mit polnischen Kollegen sich zusammenzutreffen. Einen Vortrag hatte sie halten sollen, aber wegen dieser Umstände konnte sie sich nicht richtig vorbereiten. Sie bat um Entschuldigung. Das alles wurde richtig im Buch geordnet. Also diese biografische Einzelheiten, ja, kann ich sagen, das waren mir neu. Übrigens, ja, viel habe ich, wenn es den Fakten anspricht, nicht erfahren aus dem Buch.
Sie schreibt auch über Polen. In ihrer DDR-Zeit hatte sie noch mit einem sehr romantischen Blick auf Polen geschaut. Das waren Studienreisen, das waren Urlaubsreisen. Das war auch die Bewunderung für Polen, für den polnischen Freiheitsdrang. Wann zerbröckelte das romantische Bild von Polen?
Naja, also Romantismus und Angela Merkel, das ist eine schwierige Verbindung. Also sie ist die Frau, die Wagner mag, ja, und nimmt regelmäßig teil in dieser, ja, große Konzerte im Bayreuth, Festspiele, wagnerische Festspiele und so weiter. Also da ist eine Verbindung zwischen Romantismus. Aber wenn ich diese Schilderungen folgte, die dem Buch gibt, über Polen, da spürte ich eher keinen Romantismus. Also, naja, sie hat in Polen bewundert, sie fühlte sich wohl in Polen, obwohl sie keine Sprache kannte. Dieser biografische Bezug, also der Großvater, das ist eine Randensache, also das spielte keine Rolle. Also der Großvater empfand sich nicht als der Pole, sondern als Deutscher und deswegen ist nach Deutschland ausgewandert, aus Großpolen. Also politisch könnte Polen irgendwie Angela Merkel ja vielleicht nicht faszinieren, sondern bewegen. Aber das dort war kein Romantismus. Und da würde ich sagen, sie hatten ganz rationelle Bundes mit Polen. Und dann, als sie Politikerin wurde, Kanzlerin, naja, sie ist Wissenschaftlerin, ja, und in Wissenschaft 2 und 2, da muss als Ergebnis 4 sein. Und sie wusste, dass diese ganze europäische Konstrukte auch als eine mathematische Formel dargestellt werden konnte. Polen hat sein Wiegen und Polen hat seine Bedeutung und Polen darf nicht ignoriert werden, muss ja einbezogen werden. Und das ist die Antwort auf die Frage. Also die Beziehungen hatten nie gebröckelt. Vielleicht in dieser ersten Peace-Zeit, ja, da könnte man von gewisser Eiszeit sprechen, aber war das tatsächlich so kalt? Ihre Beziehung zu Lech Kaczynski war freundlich. Sie wurde eingeladen zu dieser Kohort von Präsidenten nach Jurata. Sie kannten sich persönlich. Sie hatte irgendwelche enge Beziehung miteinander. Die Beziehungen zwischen Regierungen waren auch nicht komplett zerstört unter PiS-Regierung, der zweite PiS-Regierung. So würde ich sagen, das hat irgendwie funktioniert. Aber, naja, der Wendepunkt in Beziehungen mit allen europäischen Partnern, glaube ich, ist dieser Herbst 2015, also diese große Migrationswelle. Und im Buch, und das ist meine größte Enttäuschung über das Buch, dass es wurde so schrack formuliert, diese Beschreibung. Wenn man das liest, da hat man den Eindruck, dass die ganze Entscheidung wurde getroffen als eine Reihe von Telefonaten. ohne irgendwelche Dramatik, ohne Bewusstsein der Konsequenzen. Also als es wäre eine normale alltägliche Sache, Migranten reinzulassen. Ja, das hat mich betroffen. Also wenn ich dieses Buch gelesen habe, das über wichtiger Ereignis in unserer Geschichte. Ja, die hat unsere Denken völlig umwandelt. Er hat so breite Konsequenzen mit sich genommen. Ja, politische, gesellschaftliche, kulturelle, geopolitische sogar. Ja, sie hat so wenig zu sagen. Es geht nicht um sich zu entschuldigen, ja, sondern um zu schildern, ja, um das den Menschen verstehen zu lassen, was ich wollte als Kanzlerin, was ich beabsichtigte, wo habe ich was Falsches getan, wo meine Wissen lückenhaft war und so weiter. Das fällt mir.
Sie schreibt auch in der Einleitung, dass sie mit ihren Entscheidungen abrechnen möchte. Das tut sie aber meiner Ansicht nach nicht, würde ich sagen, zum Beispiel Migrationskrise oder auch die Entscheidung, die in Polen für große Kontroversen gesorgt hat, das heißt der Bau von Nord Stream 2. Gar keine Erklärung dieses Vorgangs. Wieso denn?
Ja, da müssten wir die Bundeskanzlerin fragen, aber sie gibt Interviews nicht da gerne auf. Also es gab zwei oder drei Zeitungen, die diese Gnade gekriegt hatten, Angela Merkel interviewen zu können. Also ich habe selbst 6 Jahre gewartet, bis ich von ihr empfangen wurde. Aber das ist der Punkt. Sie entschuldigt sich nicht und sie erklärt das nicht. Ja, alles, was sie getan hat, war korrekt. Und die Gründe der Migrationskrise lagen woanders als in Deutschland. Also die Angela Merkel musste nur enden. Ja, was reagieren an der zugespitzten Lage. Also die Viktor Orban versuchte mit dieser Migrantenwelle, konnte sein Land nicht beschützen, ja, konnte seine Grenze nicht verteidigen. Und dann hat die Menschen, also mit der Büsse, also da musste erinnert werden, aus Budapest nach Österreich gebracht. Dann hat das alles den Österreicher überlassen, ein kleines Land, ja, ein anderes kleines Land hat ein größeres Land um Hilfe geboten. Und dann die Antwort von Merkel war rein richtig, ja. Und vielleicht, es fällt solche Überlegung, ja, dass die Politiker, die sich als Christen empfinden, ja, ganz im Gegensatz dazu, was ihre Kirche im Land sagen, ja, versuchten, diese Sache zu instrumentalisieren. Aber trotzdem, also wir brauchen eine ehrliche Erklärung, was passiert ist, weswegen, was war die entscheidende, gab die Zweifel. Und ob Merkel den Konsequenzen bewusst ist. Ja. Mit der Ostsee-Pipeline, mit der Nord Stream, die Sache war von Anfang klar. Die Deutschen brauchten billigen Gas aus Russland. Und die Russen wollten den Transitländer wie Polen und Ukraine kein Geld zahlen. Damals hatte die Ukraine einen ganz schlechten Ruf in Europa, wurde mit der Öl- und Gasklau verdächtigt davon. Also das war ein Land, wo ständig Chaos herrschte. Und diese Argumenten waren irgendwie nachvollziehbar vor 20 Jahren. Obwohl die Sache stinkte bis zum Himmel. Ich kann mich erinnern, ich begann meinen Dienst in Berlin im September 2005, 2 Wochen vor dieser Zeremonie im Hotel Interconti in Berlin, als der Schröder und Putin gemeinsam so anwesend waren, als die deutsche Gasunternehmen mit Gazprom diesen Vertrag über Bau der Pipelines unterzeichnet hatten. Und Sache stinkte bis zum Himmel, was in den letzten 2 Wochen von seiner Kanzlerschaft, da hat der Schröder dieses Zeug genehmigt. Und 2 Monate später wurde der Vorstandsratsvorsitzende. Das war, also dass die Deutschen das nicht da irgendwie damals ja verdammt hatten, das war für mich ganz, ganz, ganz merkwürdig, dass die Bundeskanzlerin zu diesem Fall, dass der Schröder direkt von Regierungsbank im Aufsichtsrat von Nord Stream steigt, dass sie damals nicht reagiert hat, ja, war völlig unverständlich. Und auch unverständlich war, dass die Lage hat sich zugespitzt. Da 2008 gab es den Georgienkrieg, 2012 diese Proteste wurden niedergeschlagen in Russland, dann Krim und Donbass, Ostukraine-Krieg ist ausgebrochen und trotzdem hatten sich die Deutschen fest an Russland gehalten und wieder reagierte Bundeskanzlerin nicht auf diese Sachen. Also mein Vorwurf an Angela Merkel war und ist, dass gegenüber brisante Brüche der Demokratie, brisante Brüche der Werten, unserer christlichen, abendländischen Werten, sie war ganz stumm. Sie sagte, sie hat den Mund gehalten, ja. gegenüber Russland, gegenüber Türkei, gegenüber Polen, die unter PiS-Regierung auch wegen ja steigender Autoritarismus leidete. Sie hatte gar nichts zu sagen. Sie hat diese Umstände ignoriert. Versuchte sie was zu tun? Glaube nicht. Sie dachte vielleicht, sie konnte nichts ändern und deswegen war das besser. Sie war besser beraten, darüber nichts zu sagen. Aber ja, mindestens hätte sie vielleicht reine Gewissen gehabt, ja. Hätte sie was vorher dazu gesagt, ja, reagiert irgendwie.
Hätten wir uns vor 4 Jahren getroffen, würden wir von einer der wichtigsten Politikerinnen in Europa oder sogar in der Welt sprechen. Wie sehen Sie die Stellung Angela Merkels heute?
Naja, so sowieso, glaube ich. Das, was wir jetzt über sie sagen, das wird keine Rolle spielen, glaube ich, in Zukunft. Also das ist die gleiche Sache mit dem Fall von Helmut Kohl. Helmut Kohl wurde gefeiert als der Kanzler der Vereinigung, als der große Held der deutschen Geschichte. Und plötzlich ist seine Karriere gestoppt, also diese Finanzierungsskandale. Da ist er wirklich aus dem Berg runtergefallen, ist in welche Purgatorium gesteckt. Keiner wollte die Name von Kohl erwähnen. Angela Merkel hat sich selbst von seinem Vater distanziert. Und plötzlich, circa 2008, 2009, ist der Helmut Kohl wieder auf der Bühne. Aus der Autorität, aus der Vater der Nation, also Schöpfer der modernen Deutschland. Und ich glaube, das wird das Gleiche passieren mit Angela Merkel, wenn die Krieg in der Ukraine endete. Hoffentlich mit dem vollen Sieg der Ukraine. Wenn die Krise mit den Relationen von den USA irgendwie gelöst werden, wenn die EU sich neu konsolidierte, wird Angela Merkel wieder auf der Bühne als Mutter Vereinigte Europas. Vor 2 Monaten hatten wir ein internes Treffen mit einem wichtigen PiS-Politiker. Und das, was er sagte, dass Angela Merkel hat sich gekümmert um die Einigkeit Europas. Das stand im tiefen Gegensatz dazu, was in der Öffentlichkeit und in PiS-Medien für diese 8 Jahre gesagt wurde. Also ein PiS-Politiker, der Angela Merkel würdigte. Und das wird die Botschaft, die wir über Angela Merkel hören werden in kommenden Jahren. Also noch muss man abwarten und dann wird das alles irgendwie sich neu entwickeln, glaube ich.
Man hat ja in Polen Angela Merkel als eine Kanzlerin vorgestellt, die Polen sehr gut verstehen würde. Können Sie diese Beurteilung nachvollziehen?
Naja, so im Vergleich zu den Nachfolger, der kein Fingerspitzengefühl hat, ja. Also das ist ein Witz, aber es ist immer so, dass über Größe der Politiker beweist sein Nachfolger. Und der Olaf Scholz ist keine zweite Angela Merkel, ja. Und in Polenpolitik hat er, würde ich sagen, nicht Fehler gemacht. Er hat nicht versucht, irgendwelche Polenpolitik zu entwickeln. Also seine Beziehungen mit Donald Tusk sind sehr schlecht, ja. Ja, und diese Regierungskonsultationen sind nicht ganz erfolgreich gewesen. Auch wegen seiner, ja, Sturheit, würde ich sagen. Und er versteht nicht, dass gewisse Sachen Geschichte verbunden sind verbunden mit der tragischen Geschichte der Verbrecher der Deutschen. Das lässt sich nicht so einfach ja ausradieren nach der Regierungswechsel und so weiter. Also in diesem Vergleich steht Angela Merkel als echte Polen-Freundin. Und sie hatte irgendwelche Neigungen. Also diese Reisen, sie hatten sich irgendwie beeinflusst. Also sie wusste, was Polen ist, wo Polen liegt, was für die Städte in Polen gibt, was die Menschen man dort trifft, wie Polen tickt. Was war die Geschichte? Was war die Geschichte des Kommunismus in Polen? Das ist schon viel. Das ist eine Bereicherung der Politiker und das hat auch eine Rolle gespielt in der Beziehung. Also ich sagte vorher, dass Angela Merkel hatte zu lange stumm geblieben gegenüber Demokratieabbau in Polen und so weiter. Aber sie hat auch viel Geduld gezeigt. Und ich glaube, dass diese Geduld zeigte sie auch dadurch, dass sie Polen kannte und wusste, dass PiS nicht ganz Polen ist, ja. Das gibt auch eine andere Polen, demokratische Polen, die einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, ja.
Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Über die Autobiografie von Angela Merkel hat mit Bartosz Wieliński Jakub Kokler gesprochen. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Nisa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Co by się nie działo, teatr musi grać. Teatr musi grać, teatr musi grać. Pytań masę całą teatr musi dać i odpowiedź na nie znać. Co by się nie działo, teatr musi chcieć. Teatr musi brzmieć, trafiać w czysty ton. Musi iść na całość i odwagę mieć, zakpić, nim uczyni skłon. My, komedianci i kuglarze, swe przedstawienie kończąc dziś, składamy publiczności w darze następującą złotą myśl. Co by się nie działo, teatr musi grać, teatr musi grać, teatr musi grać. Pytań masę całą teatr musi dać i odpowiedź na nie znać. Co by się nie działo, teatr musi chcieć. Teatr musi brzmieć, trafiać w czysty ton. Musi iść na całość i odwagę mieć, zapić i uczyni skłon. I choć suflerów często stłumasz i wszyscy mądrzy są, że wej, myśli tej łatwo nie wydumasz, więc posłuchajcie państwo jej. Się nie działo, teatr musi grać, teatr musi grać, teatr musi grać. Pytań masę całą teatr musi dać i odpowiedź na nie znać. Co by się nie działo, teatr musi chcieć, teatr musi chcieć, trafiać w czysty ton. Musi iść na całość i odwagę mieć, zakpić.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.